ARD Sounds.
Manchmal hat man ja das Gefühl, es ist Murmeltiertag. Hatten wir die Diskussion nicht schon damals in Corona-Zeiten? Und jetzt heißt es schon wieder Homeoffice oder nicht Homeoffice. Was ist besser für unsere Wirtschaft und auch für unser Portemonnaie? Verrückterweise hat die Homeoffice-Diskussion diesmal einen komplett anderen Hintergrund. Zu Hause arbeiten, diesmal nicht als Lösung gegens Anstecken, damit der Betrieb überhaupt weiterlaufen kann. Das war ja damals der Grund. Heute bringen Expertinnen und Experten das Zuhausearbeiten wieder auf den Plan, weil sie meinen, wir können in diesem Krieg zwischen Iran und USA mit dem Homeoffice vielleicht wichtigen Sprit sparen. Ehrlich, die Idee dahinter, wenn die Energiepreise durch den Krieg und die gesperrte Straße von Hormus so durch die Decke gehen. Ja, wenn wir Angst haben, dass am Ende der Flug in den Sommerurlaub ausfallen muss, weil wir nicht mehr genug Treibstoff haben, dann kann uns vielleicht das Homeoffice retten. Ja, so lautet so ein bisschen platt gesagt die Gleichung. Mehr zu Hause arbeiten, weniger mit dem Auto zur Arbeit pendeln und dafür den Urlaubsflug retten. Aber geht so eine Rechnung auf? Fragen wir uns heute im Plus-Minus-Podcast. Wirtschaft, die euren Alltag verändert. Genau auf diese Art der Wirtschaft gucken wir. Wirtschaft, die euch weiterbringt. Und insofern unsere Frage heute, wie weit bringt uns denn das Homeoffice in dieser Phase? Es gibt dazu ja auch nicht wenig Kritik, dass da gar nichts ordentlich läuft, weil alle zu Hause tausend andere Sachen machen. Mittlerweile gibt es sogar Studien darüber, die untersucht haben, dass das Homeoffice nicht nur Vorteile bringt, sondern dass wir alle auch so einen versteckten Preis fürs Zuhausearbeiten zahlen. Jeder Einzelne und wir als Gesellschaft auch. Und darüber reden wir jetzt. Wir versprechen euch ja immer, bei uns hört ihr den besten Experten, die beste Expertin, die wir zu dem Thema finden können. Und heute ist das Florian Kunze, Professor an der Uni Konstanz. Der leitet dort das Future of Work Lab und macht seit der Pandemie, also seit März 2020, engmaschig eine Studie dazu, wie es den Leuten mit dem Homeoffice so geht. Und dann hat er auch noch ein Buch drüber geschrieben. Das heißt Schluss mit dem Büro, oder doch nicht? Hallo, Herr Kunze.
Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und dann müssen wir jetzt direkt mal mit der Knallerfrage raus. Müssen wir alle einen Tag länger im Homeoffice bleiben, damit am Schluss genug Sprit für einen Urlaub da ist?
Also genau, ganz so einfach kann man die Rechnung natürlich nicht aufmachen. Aber was wir uns in der aktuellen Befragungswelle, Sie haben das ja angesprochen, wir machen da diese Konstanzer Homeoffice-Studie, wo wir repräsentativ Leute befragen in Deutschland, die potenziell von zu Hause arbeiten können. Und in Anbetracht der aktuellen Energielage haben wir uns dieses Jahr mal ganz genau angeguckt, was gibt es denn da für ein Potenzial, wenn wir jetzt einen Tag mehr von zu Hause arbeiten wollen. Also wenn wir uns angucken, aktuell arbeiten im Durchschnitt die Leute, die von zu Hause arbeiten können, 2 Tage. Der Wunsch geht aber eher Richtung 3 Tage. Das heißt, ein zusätzlicher Tag, was würde das bringen? Und da haben wir geschaut, wie viel von denen, die im Büro arbeiten, also die im Homeoffice auch arbeiten können, das sind ja nur die Bürobeschäftigten, wie viel von denen pendeln denn mit dem Auto zur Arbeit? Und das sind 64%, also 2/3 ist ziemlich hoher Anteil. Und haben wir auch gefragt, welche Pendelstrecke haben die denn so am Tag? Das sind dann fast 48 Kilometer hin und zurück. Und dann kann man gucken, wie viel Sprit wird da potenziell verbraucht, wenn jetzt diese 64% der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten, diesen einen Tag mehr von zu Hause arbeiten würden. Und dann kommen wir bei 32 Millionen Liter für einen zusätzlichen Tag raus, den man da sparen würde. Und das ist schon ein relativ hoher Anteil, auch an dem täglichen Spritverbrauch, den man da hätte. Das heißt, da kann man schon deutlich was einsparen. Das ist jetzt sicher nicht die einzige und alleinige Lösung für unsere Energieproblematik, die wir haben, aber das kann schon da einen Anteil ausmachen, der durchaus signifikant ist.
32 Millionen Liter.
Genau so ist es. 32 Millionen Liter an einem Tag zusätzlich Homeoffice, wenn da alle komplett von zu Hause arbeiten würden.
Krass. Also alle, die es können, ne? Sie haben das auch schon so richtig rausgerechnet, habe ich da gehört.
Genau, alle, die es können, genau. Das sind so 9 Millionen Beschäftigte dann, genau, die dann da von zu Hause arbeiten können. Und genau, da würden diese 32 Millionen Liter pro Tag eingespart werden.
Und das, ich frage mich gerade, ob das jetzt nur so eine theoretische Möglichkeit ist oder ob das nicht eine Regierung vielleicht verfügen könnte angesichts der Notlage.
Also wir sind ja noch nicht in der, soweit ich das einschätze, in der krassesten Notlage, wo wir jetzt wirklich Treibstoffknappheit haben. Wenn das noch passiert, sieht es vielleicht anders aus. Ich glaube, aktuell würde ich da nicht mit Vorgaben von der Regierung jetzt arbeiten, sondern eher ein bisschen gucken, dass man auch Firmen und auch Mitarbeitende, die muss man nicht so motivieren, aber eher die Firmen und Führungskräfte auch motiviert, das zu machen. Weil neben dieser Energieperspektive, da gucken wir wahrscheinlich heute auch drauf, würde ich sagen, dass auch ein zusätzlicher Tag Homeoffice sowohl für die Mitarbeitenden, aber vielleicht auch für die Betriebe, für die Organisationen durchaus positive Seiten haben könnte, ja. Und dass es da eigentlich keine Abwehrhaltung geben müsste, dass man jetzt in so einer hybriden Arbeitswelt jetzt nicht wieder komplettes Homeoffice einführt. Sie haben es angesprochen, wie wir es in der Pandemie hatten. Das war ja schon eine Ausnahmesituation, sondern ein zusätzlicher Tag. Das ist vielleicht so auch der Bereich, 3 Tage pro Woche von zu Hause arbeiten, wo das sowohl für die Beschäftigten, für die Unternehmen und jetzt auch in der Energiesituation ziemlich gut funktionieren könnte. Das heißt, wir hätten da vielleicht eine relativ gute Lösung für verschiedene Beteiligte jetzt in dem ganzen Prozess.
Okay, das hört sich nach einer Idee an, da reden wir gleich nochmal ganz konkret drüber. Aber lassen Sie uns mal zurückgucken, weil Homeoffice ist, was ich gar nicht gedacht hätte, gar keine Erfindung der Pandemie, sondern das gab es tatsächlich früher in den 70ern unter dem Stichwort Teleworking. Was war das denn?
Ja, eigentlich geht es sogar noch weiter zurück. Ja, wir hatten früher Heimarbeit in Deutschland. Wir haben auch ein Heimarbeitsgesetz, was, glaube ich, immer noch existiert. Das war früher so textile Fertigung, die man zu Hause gemacht hat. Ja, das ist, wo das eigentlich herkommt. Das hat sich natürlich diese Industrie in Deutschland komplett aufgelöst. Und genau, wir haben das dann wieder eingeführt, erst in den USA, auch in Deutschland, unter diesem Stichwort Telearbeit. Auch damals schon die Idee, erste Ölkrise, also eine ganz ähnliche Situation, wie wir heute hatten, dass man gesagt hat, durch Telecommuting, damals mit Telefon arbeiten, kann man eigentlich auch Sprit und Energie und Ressourcen sparen. Und das hat sich in den USA gestartet, bei uns auch eingeführt. Und wie sich die meisten wahrscheinlich auch erinnern, hat sich das aber nicht gerade dynamisch bei uns entwickelt. Also auch wenn man guckt, wie sich das dann seit den 70er Jahren bis jetzt in die 10er Jahre entwickelt hat. Wir hatten das schon, Telearbeitsgesetzgebung in Deutschland auch, aber das war eine absolute Minderheit, die das gemacht hat. Nur so 12-13% der Beschäftigten in Deutschland haben das zumindest so ab und zu gemacht und auf keinen Fall in dem Ausmaß, wie das heute stattfindet.
Um nochmal ganz kurz diesen Exkurs in die Vergangenheit zu machen. Das hat sich, Sie haben gesagt, ja auch erst mal nicht so durchgesetzt bei uns. Unter anderem auch, weil die Gewerkschaften Sturm gelaufen sind. Was haben die denn damals befürchtet? Was war aus deren Sicht das Problem vom Homeoffice?
Ja, also das ist genau ganz interessant, dass es da Widerstand gab von dieser Seite, dass es da auch zu Rationalisierungstendenzen kommen können, Jobs werden abgebaut und so weiter. Also es war eher sozusagen dieser Fortschritt damals wurde von der Seite eher skeptisch gesehen. Und das Interessante ist natürlich, jetzt hat sich das gedreht, ja, und man hat jetzt eher auch einen Optimismus, dass das geht. Früher hat man auch gedacht, genau, vielleicht löst sich quasi das normale Arbeitsverhältnis aus. Das ist ja durchaus eine Tendenz, ja, dass wir durch diese Flexibilisierung der Arbeitswelt standardisierte Beschäftigung, auch tarifliche Beschäftigung eher rausdrücken. Und das war etwas, was die Gewerkschaften da lange Zeit kritisch gesehen haben und diese ganze Flexibilisierungstendenzen demnach auch kritisch gesehen haben.
Ja, aber Sie haben das schon so ein bisschen angesprochen. In den Untersuchungen, auch bei den Skeptikern, ist ja ein Argument auch immer, tatsächlich die Gesundheit, ne? Also beutet man sich vielleicht selber aus? Erwartet der Chef, dass ich um 22 Uhr noch Mails schreibe? Das ist ja auch immer noch ein Punkt. Was haben da Ihre Untersuchungen ergeben?
Genau, das ist bei der ganzen Debatte auch ganz wichtig. Das ist nicht irgendwie schwarz oder weiß. Ja, es gibt einmal die Produktivitätsseite und dann gibt es auch diese Gesundheitsseite. Und da muss man auch gerade den Beschäftigten sagen, maximale Flexibilität, das ist nicht gerade das, was man auch unbedingt anstreben sollte. Ja, weil wir dann ziemlich schnell in so eine Thematik kommen. Entgrenzung der Arbeit, wahrscheinlich viele Zuhörende werden das auch kennen. Ich habe dann über den Tag ganz viel Flexibilität. Ich wechsle vielleicht auch mal zwischen privaten und beruflichen Aufgaben.
Total, aber man ist auch immer dran, ne?
Man ist immer dran und ich schiebe dann vielleicht viele Sachen auf, schaffe nicht das, was ich mir beruflich vorgenommen habe und die Verführung ist natürlich da. Ich fange dann abends nochmal an zu arbeiten. Ich schiebe Sachen ins Wochenende. Das heißt, ich schaffe nicht so einen Schlussstrich zu ziehen. Und das ist etwas, das wir durchaus auch in unserer Studie sehen, aber auch in anderen Studien, dass das eine Herausforderung ist. Und da kommen wir dann in eine Thematik rein. Wir haben dann keine Zeit mehr zum Abschalten, keine Entspannungsphasen mehr. Und das ist langfristig etwas, was schlecht ist, ja. Das ist wahrscheinlich relativ gut nachvollziehbar, wenn ich nie mal kurz abschalten kann, wenn ich nie mal entspannen kann. Und wir haben das zusätzlich natürlich mit den digitalen Möglichkeiten, Sie haben es angesprochen. Viele Leute haben natürlich heute ihre Arbeitsmails auf dem Smartphone, auf dem Computer. Ständig ist man verfügbar. Chatprogramme gibt es auch immer mehr, auch seit der Pandemie. Das heißt, man ist ständig verfügbar. Es kommen ständig Informationen rein, auch berufsbezogene. Und da richtig abzuschalten, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Was auch eine Kompetenz ist, die man aufbauen sollte als einzelner Mitarbeiter, was aber auch die Organisationen fördern sollten, um hier eine gesunde und auch produktive hybride Arbeitswelt zu erzeugen.
Okay, das ist die eine Seite, die wir vielleicht lernen müssen. Das andere ist ja aber auch so eine soziale Komponente. Haben wir auch immer in Corona drüber geredet. Wir sind ja eigentlich Gruppentiere, Herdentiere, so als Menschen. Und wenn jetzt jeder für sich alleine zu Hause rumhockt, konnten Sie in Ihren Untersuchungen auch rausfinden, was macht das mit dem Punkt zum Beispiel Vereinsamung und auch soziale Kompetenzen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine wichtige Kehrseite des Ganzen, die man sich da angucken muss. Viele der Befragten, auch bei uns Mitarbeitern, ziehen ein hohes Maß an Motivation aus dieser Flexibilisierung, weil man eben diese Autonomie bekommt. Ja, Freiheitsgrade, ich kann mir selber den Tag einteilen und so weiter. Was anderes, Sie sprechen es an, was uns auch motiviert zu arbeiten oder auch generell im Leben, ist soziale Zugehörigkeit, gute soziale Beziehungen aufzubauen. Und das ist etwas, was natürlich, wenn das gut funktioniert, auch ganz stark über den Arbeitsplatz stattfindet. Und deshalb ist es jetzt auch nicht so überraschend, wenn wir nach den Präferenzen der Mitarbeitenden fragen, wollen eine Vielzahl nicht komplett von zu Hause arbeiten. Das sind deutlich weniger als 20%. Und 2/3 oder sogar 75% wollen eigentlich diese hybride Arbeitsmöglichkeit haben und wollen auch gute Kontakte, gute soziale Beziehungen bei der Arbeit aufbauen. Ja, und da müssen wir auch gucken. Wir haben ja auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft durch die Digitalisierung noch eine Zunahme der Individualisierung, auch dieser Vereinsamung, gerade von jungen Menschen gibt es da ganz erschreckende Zahlen, wie viel weniger da in realer Präsenz auch im Austausch stattfindet. Und wenn wir jetzt eine Arbeitswelt aufbauen würden, im extremsten Fall, wo es gar keine Präsenz mehr geben würde, dann würden wir diesen Trend sicher noch verstärken. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, auch nicht nur aus der betrieblichen, sondern auch mal gesellschaftlichen Perspektiven, dass wir auch so den Diskursraum, den Austauschraum von Arbeit da auch fördern und dass wir eine gute Präsenz haben. Aber eine gute Präsenz bedeutet dann eben auch, dass man ins Büro kommt und da findet auch wirklich Austausch und Interaktion statt.
Ja, und nicht nur leere Räume, ne? Nicht nur leere Räume, weil alle anderen dann im Homeoffice sind.
Nicht nur leere Räume oder ich komme dann, pendel dahin, das ist für mich anstrengend, dann komme ich da hin und bin den ganzen Tag nur in Videokonferenzen und treffe gar niemand richtig und komme nicht in den Austausch. Und das ist dann natürlich etwas, was nicht besonders motivierend ist und auch, was diesen sozialen Austausch nicht fördert.
Interessant. Es ist auch schön, dass wir da jetzt weiter sind als vor 6 Jahren, auch dank Ihrer Studien. Und mal ganz grundsätzlich, gibt es denn so Typen oder Menschentypen, die sich besser oder schlechter fürs Homeoffice eignen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist eben auch so. Es gibt da auch nicht so die pauschalen Lösungen für alle. Ist das gleich gut oder gleich schlecht? Also es hat auch schon natürlich was mit dem Persönlichkeitstyp zu tun, der man so ist. Ja, und ist man eher introvertiert oder ist man eher extrovertiert? Das heißt, kommuniziert man gerne viel und geht in den Austausch oder ist man eher auch mal für sich alleine, arbeitet gern individuell. Und unsere ganze Arbeitswelt ist ziemlich stark gerade davon dominiert, dass eigentlich alles ziemlich stark auf dieses Extrovertierte ausgelegt wird. Und auch die Erwartung und Normen so da sind, genau, jeder will permanent gerne in diesen Austausch gehen. Aber wenn wir uns so Studien angucken, nicht nur unsere, sondern auch persönlichkeitspsychologische Studien, ist die Mehrheit der Leute, geht eher Richtung Tendenz bisschen mehr introvertiert. Die sind nicht alle krass introvertiert, aber die brauchen gar nicht jeden Tag den permanenten Austausch. Manche Leute wollen das sehr gerne. Das sind dann auch die, die gerne ganz viel ins Büro wollen, die ganz viel Austausch, Kommunikation wollen. Aber viele können sozusagen ihre persönlichen Präferenzen von ihrer Persönlichkeitsstruktur in so einer hybriden Arbeitswelt, wo ich auch mal einen Tag oder vielleicht auch nur einen Vormittag, wenn ich über den Tag auch wechsle, für mich arbeiten kann, fokussiert sein kann, nicht so gestört werde. Und dann in spezifischen Zeiten in den Austausch gehe, viel besser übereinander bringen mit ihren persönlichen Präferenzen. Ja, und das ist etwas, was jetzt viel besser funktioniert. Und besonders für diejenigen, die sehr introvertiert sind, ja, ist das natürlich ein totaler Segen, ja, die früher eine riesen Qual hatte, jeden Tag ins Büro zu gehen, in den Austausch da zu gehen.
Mit Leuten zu sprechen.
Genau. Und dann können die jetzt natürlich sich ein Arbeitssetting suchen, was für sie selber viel, viel besser funktioniert. Und auch wenn wir von der Arbeitgeberseite drauf gucken, wo diese Arbeitnehmer natürlich viel, viel produktiver sind, ja, weil die im Setting unterwegs sind, was sie viel weniger stresst und wo sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen viel besser einbringen können.
Und wenn die aber jetzt ihr Buch gelesen haben, Herr Kunze, dann kriegen die absolute Krise, weil sie geschrieben haben, dass Homeoffice auch ein Karrierekiller sein kann. Genauso wie das der Trigema-Gründer Wolfgang Krupp schon mal gesagt hat. Der hat gesagt, wenn einer zu Hause arbeiten kann, dann ist er für mich unwichtig und dann können sich die Leute auch bei mir gleich arbeitslos melden, weil keiner merkt, ob sie arbeiten oder nicht. Das klingt jetzt mal hart, aber sowas Ähnliches haben sie ja auch rausgefunden.
Also ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es ist durchaus die Empfehlung, auch jetzt, wenn wir bei den ganz stark Introvertierten bleiben, sich nicht komplett da zurückzuziehen, weil das ist sozusagen etwas Sichtbarkeitsparadox, ja. Also umso sichtbarer ich bin, auch mal in Präsenz, besonders bei den Führungskräften oder noch Leute weiter höher, direkten Führungskräften oder noch Leute weiter höher in der Hierarchie, die entscheidend sind für Karriereentscheidungen, desto mehr bin ich da auch auf dem Tableau und hab diese Sichtbarkeit. Und das muss man eben auch sicherstellen. Wir sehen in Studien, nicht in unseren, sondern auch in anderen Studien, die sich mit den Karrierefragen und dem flexiblen Arbeiten auseinandersetzen, dass es da früher sehr starke, sage ich in Anführungszeichen, Bestrafung gab, wenn man das viel gemacht hat. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir natürlich dass wir vor Corona, vor der Pandemie auch natürlich spezifische Personengruppen und auch Jobs hatten, die dieses flexible Arbeiten gemacht haben. Das waren größtenteils weibliche Beschäftigte, die auch in Teilzeit gearbeitet haben, ja, die auch fast schon stigmatisiert wurden, wenn man so flexibel gearbeitet hat. Jetzt gute Nachrichten, würde okay. ich sagen, sind wir eher im Wandel begriffen, dass sich ja, wie ich schon beschrieben habe, dieses flexible Arbeiten, von zu Hause arbeiten, relativ stark etabliert hat und immer mehr auch zum Standard wird in den Organisationen. Ja. Das heißt, in einer guten hybriden Arbeitsmischung, wo ich mal von zu Hause arbeite, 2, 3, im extremsten Fall sogar 4 Tage, aber dann sinnvoll auch präsent bin und da auch meine Stärken einbringen kann in der Präsenz, da meine Sichtbarkeit auch erhöhen kann, kann ich durchaus auch Karriere machen. Und die Kehrseite des Ganzen ist ja auch, dass wir in vielen Organisationen sehen, dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die unbedingt Karriere machen wollen und können. Ja, dass es so eine Knappheit gibt auch an Führungskräften, wo viele Organisationen drunter stöhnen. Und jetzt haben wir eher, um das auch positiv darzustellen, eine Möglichkeit, auch den Karrierepool an potenziellen Leuten, die sich weiterentwickeln können und wollen, viel stärker zu erweitern. Ja, dass es eben nicht diese zum Beispiel, wenn ich das erste Kind bekomme, gerade als Frau, teilweise heute auch als Männer, wenn ich dann Elternzeit nehme, dass es dann totale Karriereunterbrechung gibt, weil ich einfach raus bin, weil ich auch nicht mehr so gut beitragen kann. Jetzt in so einer flexiblen, hybriden Arbeitswelt gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Also ich würde sagen, in der Vergangenheit schon, da gab es starke Karrierenachteile. Jetzt sind wir da vielleicht schon im Weg, wo sich das durchaus verbessern könnte.
Okay, also würden Sie sagen, mein Kollege, der jetzt dann vielleicht aufgrund der Energieknappheit sagt, ich mache das, was der Professor Kunze da gesagt hat, ich bleibe einen Tag mehr zu Hause, der hat nicht jetzt Nachteile karrieremäßig gegenüber dem, der sagt, ich ziehe das durch, ich komme 5 Tage die Woche ins Büro.
Ja, ich würde sagen, wenn wir von 2 auf 3 Tage Homeoffice gehen, das ist gut zu stemmen, wenn ich dann diese 2 Tage, die ich da im Büro bin, gut nutze. Wenn ich jetzt aber 5 Tage ins Homeoffice gehen würde, dann gibt es schon Karrierenachteile.
Okay, jetzt haben wir auf die Arbeitnehmerseite, also auf uns alle geschaut. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Wir haben vorhin schon über Produktivität gesprochen. Ne? Sie haben gesagt, manche Leute sind einfach produktiver im Homeoffice. Aber es gibt auch zum Beispiel die Firma SAP, die gesagt hat, nee, also ich möchte die eigentlich hier alle fulltime im Büro zurückhaben, weil die eben zu Hause nicht so produktiv sind.
Ja, also das ist eher so ein bisschen die Gretchenfrage von der Arbeitgeberseite. Wie ist es denn jetzt eigentlich mit der Produktivität? Und schaden wir da der einzelnen Organisation? Oder ist das vielleicht, Sie haben es in der Einleitung angesprochen, vielleicht sogar ökonomisch nicht so sinnvoll für uns in ganz Deutschland, wenn wir so viel Homeoffice haben? Und da muss man ziemlich genau hingucken und kommt mit so ganz pauschalen Urteilen, Homeoffice ist schlecht für Produktivität oder gut für Produktivität, nicht so weit. Ja, weil das ist schon sehr viel komplexer, was passiert, ja. Und was jetzt SAP gemacht hat, das ist ja ein bisschen so, auch andere große Organisationen in Deutschland, Deutsche Bank ist das andere große Beispiel, die haben sich stark an den amerikanischen Tech-Konzernen orientiert, die das ja wieder relativ restriktiv eingeführt haben, zum Beispiel Amazon mit einer 5-Tage-Rückkehrpflicht. Haben gesagt, ja, an deren Arbeitsmodellen haben wir uns ja eh in der Vergangenheit schon orientiert, die sind sehr erfolgreich, da muss doch irgendwie was dran sein, wenn die das machen. Und das Hauptargument, was da stattfindet, ist gar nicht so stark die individuelle Produktivität, sondern eher Vernetzung innerhalb des Teams, aber auch in der ganzen Organisation über Teams und Abteilungsgrenzen hinweg. Haben wir so eine gemeinsame Identität, weiß ich auch über mein eigenes Team hinweg, was andere machen, komme ich da einen guten Austausch, habe ich ein gutes Netzwerk. Und da sehen wir eben, extremer Fall Pandemie, 5 Tage von zu Hause arbeiten, da gibt es Studien in den USA bei Microsoft, das leidet, ja. Wenn man sieht, die Leute sind komplett zu Hause in so einer großen Organisation, mehrere Zehntausende Mitarbeiter, das funktioniert nicht gut, wenn die komplett von zu Hause arbeiten. Aber das Setting, was wir hier haben und das wir sprechen, ist ja nicht komplett von zu Hause zu arbeiten, sondern hybrides Setting. Ich arbeite 2 oder 3 Tage von zu Hause, die anderen Tage bin ich im Büro. Und da ist es so, das sehen wir auch in anderen Studien, wenn ich das dann sinnvoll nutze, auch von der Arbeitgeberseite, und das gestalte, nämlich die Präsenz im Büro, dass die gut funktioniert, dass da Vernetzungen aufgebaut werden, dass ich auch neue Leute, die ins Team kommen, gut einbinde, dass ich über diese Teamgrenzen hinweg auch Beziehungen aufbaue, dann kann so ein hybrides Setting sehr gut funktionieren. Da geht es dann aber darum, dass man da Räume schafft, ja, auch über diese Räume sich Gedanken macht. Das bedeutet natürlich nicht, alles komplett offen zu gestalten, weil das ist auch sozusagen, wo dann viele Beschäftigte vor Angst haben, wenn jetzt so eine Bürotransformation stattfindet. Wir haben jetzt das riesen Großraumbüro und ich habe gar keine Privatsphäre mehr. Wir sprechen dann in der Fachsprache von aktivitätsbasierten Bürostrukturen, ja, dass ich verschiedene Aktivitäten habe, die ich im Büro mache, dass es quasi Ruhezonen gibt, individuelle Büros, auch kleine Büros, wo ich individuell arbeiten kann. Aber dann gibt es eben auch offene Begegnungsflächen, wo dann auch dieser informelle Austausch stattfindet. Das ist im direkten Bürobereich, aber eine gute Kantine ist da auch ziemlich viel wert, dass die auch zentral irgendwo in den Büroräumen ist, dass die Leute da gerne hinkommen, dass da eben auch dieser Austausch stattfindet. Das ist das eine Wichtige. Und das andere ist dann natürlich aber auch die Führungs- und Arbeitskultur, dass diese Räume auch genutzt werden. Ja? Mhm. Dass wenn ich ins Büro komme, dass ich dann, wie vorhin schon angesprochen, ich nicht alleine da sitze und in irgendwelchen Videocalls drin sind, dann habe ich überhaupt keinen Austausch, sondern dass dann die Arbeit so gestaltet wird, dass das, was gut im Büro funktioniert, sind nämlich persönliche Meetings zu haben, wo man zum Beispiel auch kreativ ist, wo man über neue Ideen nachdenkt, wo ich persönliche Beziehungen auch aufbaue in Gesprächen, dass ich das im Büro nutze, ja, und die Zeit, die ich da habe, dafür auch nutze. Aber dafür muss ich mir Gedanken machen, wie ich meine Arbeit strukturiere, für den Einzelnen, aber auch fürs Team und vielleicht sogar für die ganze Organisation. Und dann wird es ziemlich anstrengend und auch ressourcenintensiv, das zu machen.
Okay, und jetzt könnte man ja, böse Zungen behaupten, sowas zumindest, sagen, ja, die Firmen, die das machen, ne, die wollen das auch extra, die verwenden da viel Gehirnschmalz und vielleicht auch Geld zur Umstrukturierung. Und andere sagen einfach nur, ja, wir verpflichten euch jetzt hier 5 Tage ins Office wiederzukommen, also ins Büro und da in Präsenz zu arbeiten, weil wir insgeheim hoffen, dass ihr dann vielleicht doch kündigt und vielleicht kündigen dann die, die ich vielleicht eh loswerden will. Haben Sie da entsprechende Daten in Ihren Studien?
Also was wir bei uns in der Studie sehen, ist, dass die Rückkehrpflicht in den Unternehmen, wo Angst vor Arbeitsplatzabbau da ist, deutlich höher ist. Das würde ein bisschen so in die Richtung Ihrer Hypothese jetzt sprechen. Mhm. Und sehen wir aber keine natürlich ganz direkte Kommunikation hier in Deutschland so stark. In den USA, wie vorhin angesprochen, eher schon stärker, ja, in diesen Tech-Konzernen, die zum Teil ja auch jetzt KI-bedingt Beschäftigung abbauen wollen, sehen wir das durchaus, ja, und wird das auch offen kommuniziert. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das zum Teil hier in Deutschland stattfindet. Aber wenn man sich nochmal drüber nachdenkt, ist das sinnvoll, das so zu machen, dann würde ich da eher ein großes Fragezeichen dahinter machen, weil was mache ich dann? Ja, ich verliere schon Leute, weil das ist etwas, was man in unserer Studie sieht, auch in anderen. Durch rigide wieder Arbeitsstrukturen und Vorgaben heize ich die Fluktuation an. Ja, ich verliere besonders gute Leute, die Alternativen auf dem Arbeitsmarkt haben. Gut qualifizierte, wahrscheinlich auch motivierte Leute, die sich dann andere Arbeitsbedingungen suchen. Und wer bleibt bei mir dann zurück? Leute, die im schlechtesten Fall dann maximal frustriert sind, weil sie vielleicht dann wieder 5 Tage ins Büro müssen, was gar nicht mehr zu ihren persönlichen Bedürfnissen passt, was auch nicht zu ihrer Produktivität passt. Die fühlen sich von oben her gegängelt. Und die habe ich dann da, die sind vielleicht innerlich gekündigt und die arbeiten dann da weiter. Also aus einer strategischen Personalmanagement-Perspektive ist das nicht sinnvoll, aber vielleicht ist die Hypothese dahinter, und das ist ja auch etwas, was stark in der Arbeitskultur gerade von erfahrenen Führungskräften drin ist, Präsenz ist gleich Leistung. Und ich will jetzt Leistung wieder sicherstellen über Präsenz. Und ich will danach selektieren, wer das gut macht und gut machen kann, den will ich weiterhin haben und die anderen nicht. Mhm. Aber das ist natürlich viel, viel zu kurz gegriffen.
Ja, aber ist das denn angekommen in den Führungsetagen? Weil Sie haben von dieser Präsenz und der Karriere zusammen, diesem Zusammenhang schon gesprochen, den es zumindest mal gab und der im Extremfall eben auch wahrscheinlich an mancher Stelle immer noch besteht. Aber ist es angekommen?
Nee, also zum Teil noch nicht. Ja, wir sehen auch bei uns in der Studie, wir befragen auch explizit da die Führungskräfte, und so höher die Führungskräfte in der Hierarchie sind, umso kritischer sind die zu dem Thema hybrides, mobiles Arbeiten und fordern mehr Rückkehrpflicht und Präsenz. Das ist einerseits berechtigt, also ich muss auch manchmal die Führungskräfte ein bisschen in Schutz nehmen, ja, weil die natürlich eine andere Perspektive haben. Die wollen Prozesse sicherstellen, die wollen das, was wir eben besprochen haben, Vernetzung, Identifikation, auch längerfristige Produktivität sicherstellen. Die wollen auch Sachen stärker kontrollieren und steuern, und das kann man schon auch besser, wenn mehr Präsenz da ist. Aber am stärksten ist das dadurch getrieben, dass eben diese Leute, wie eben schon gesagt, in dieser alten Arbeitskultur sozialisiert wurden. Und jetzt denken, sie können die heutigen Herausforderungen und Problematiken mit dem lösen, was sie damals erlernt haben, als sie selber Mitarbeitende waren oder Führungskräfte geworden sind. Und das ist eben eine Führungskultur, die stärker auf Kontrolle setzt, die eben sagt, okay, der am längsten da ist der Leistungsfähigste. Aber das ist.
Ja, und dann haben sie aber am Ende vielleicht sogar das Gegenteil, ne? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ja vielleicht ganz anders aufgestellt haben, durch Homeoffice-Zeiten sich geleistet haben, aufs Land zu ziehen, das ganze Leben umgestellt haben und die dann den Frust schieben.
Auf jeden Fall, genau, das sehen wir auch. Pendelstrecken sind länger geworden, auch gerade wenn ich Betreuungsaufgaben habe mit besonders Kindern, haben sich Leute jetzt quasi ihr Lebenskonzept in den vergangenen Jahren schon darauf eingerichtet, ja, auch in der Arbeitsaufteilung von solchen Pflegeaufgaben, dass das jetzt funktioniert. Und wenn ich das jetzt wieder stark einschränke, in der Tat, dann erzeuge ich Demotivation bei den Mitarbeitern und dieses Thema Fluktuation, ich werde dann gute Leute verlieren.
In Amerika kann man auch von Rache lesen. Die Rache der Rückkehrer, was steckt dahinter?
Ja, das ist ganz interessant. Da gibt es zumindest so anekdotische Evidenz, dass da versucht, dann wird aktiv, und das wird auf Reddit zum Beispiel auch berichtet, in meinem Buch habe ich das auch drin beschrieben, dass Leute so frustriert werden und negative Energie aufbauen, wenn sie sich schlecht von ihrem Arbeitgeber behandelt fühlen und sowas Sachen wie zum Beispiel Getränke, die eigentlich nur fürs Büro zur Verfügung gestellt wird, stehlen oder in der Mikrowelle absichtlich Sachen explodieren lassen und da Verschmutzung erzeugen, um dem Arbeitgeber damit zu schaden und das dann auch anonym in diesen Foren posten. Also das findet durchaus statt und das ist eben diese negative Energie, die dann auch entsteht, Frustration, und das ist etwas, was natürlich auch Arbeitgeber tunlichst vermeiden sollten.
Und es hat sich natürlich, vielleicht gehört das auch so weit dazu, so ein bisschen der Arbeitsmarkt in den letzten, ja, eigentlich Monaten gedreht. Ne? Wir haben ganz lange auch hier im Plus-Minus-Podcast davon gesprochen, dass es ein Arbeitnehmermarkt geworden ist, dass die Regeln sagen können und bestimmen können, dass die sagen, wenn du mich haben willst, lieber Chef, als Mitarbeiter, dann möchte ich bitte zu den Konditionen hier sein, und dann sieht das Büro so aus und dann sind so und so viele Tage Homeoffice drin. Aber mittlerweile dreht sich das ganze Jahr. Heißt das auch, man kann gar nicht mehr so wählerisch sein, und wenn der Chef nun mal sagt, ihr seid 5 Tage da, dann muss ich das schlucken?
Ja, da würde ich schon zustimmen. Das ist etwas sozusagen auf der Makroperspektive, Arbeitsmarktperspektive, was da durchaus eine Rolle spielt. Sie haben es angesprochen, wir hatten ziemlich lang diesen sehr mitarbeitenden, arbeitnehmerinnenfreundlichen Arbeitsmarkt, und jetzt haben wir ein bisschen einen Wechsel, und besonders in diesen Jobs, Bürojobs, Wissensjobs ist dieses Thema, da gibt es weniger Jobs, gerade auch für Einstiegspersonen, Bewerberinnen und Bewerber, das ist durchaus jetzt da angekommen. Und da ist natürlich auch das Gefühl, jetzt gerade auch bei den Arbeitgebern da, genau jetzt geht es wieder ein bisschen mehr darum, dass wir auch mal definieren, was sinnvoll ist aus unserer Perspektive. Und das spielt da durchaus rein, auch auf dieses Thema, wie wird das mobile Arbeiten jetzt ausgestaltet.
Okay. Florian Kunze, haben Sie für alle Arbeitgeber, die sich das vielleicht so als Animierung zu Herzen nehmen, noch einen Tipp? Was sollen die jetzt nächsten Montag im Büro ändern und sagen?
Ja, also ich glaube, man hat ganz gute Argumente jetzt, ja. Auch, wir sind ja auch in der Debatte, was sollen Arbeitgeber da leisten? Es gibt ja auch die 1.000-Euro-Prämie, die da pauschal eingeführt wird, was für die Arbeitgeber auch sehr teuer ist. Mhm. Ich glaube, die Kosten, die für die Arbeitgeber entstehen durch einen Tag zusätzliches Homeoffice, sind deutlich niedriger als diese 1.000-Euro Sonderprämie, die da eingeführt wird. Und ich würde diese Argumente deshalb anführen, ja, dass durch eine leichte Erhöhung des flexiblen Arbeiten, ich vielleicht sogar als Arbeitnehmer produktiver werde, weil ich mehr Motivation habe, weil ich auch weniger Pendelzeiten habe und gleichzeitig das auch positiv sich für die Organisation auswirken könnte.
Und wir schaffen Räume, in denen das gemeinsame Arbeiten, wenn ich schon im Büro bin, dann auch Spaß macht. Das nehme ich aus diesem Gespräch raus. Dankeschön, Florian Kunze, dass Sie sich Zeit genommen haben, der Homeoffice-Experte der Uni Konstanz.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, Herr Kunze. Das war sehr vielseitig zum Thema Homeoffice. Von 32 Millionen Litern Treibstoff, also Benzin, die wir sparen können mit einem Tag mehr Homeoffice, bis aber auch, ja, zu den Verpflichtungen. Was braucht denn ein gutes Homeoffice, auch von Seiten der Firma, damit es produktiv funktioniert und wir alle einen wirtschaftlichen Gewinn daraus ziehen und nicht den Schaden, dass es uns unproduktiv macht. Super, dass das mittlerweile erforscht ist. Vor 6 Jahren haben wir ja alle nur so ein bisschen im Trüben und im Nebel gefischt. Aber dank Herrn Kunze wissen wir da jetzt mehr. Das ist viel. Und ich nehme mit, wenn man einen Kollegen auf einem Flur trifft, dann feiert das doch einfach bitte. Das ist ein magischer Moment der Teamkommunikation und des Spirits. Das war der Plus-Minus-Podcast heute zum Thema Homeoffice und der Frage, was bringt uns das? Was kostet uns das flexible Arbeiten aber auch? Danke an unseren Gesprächspartner in dieser Interviewfolge, der Konstanzer Forscher Florian Kunze. Und ebenfalls danke an die Redakteurin dieser Folge, Stefanie Geißler. In der Technik, Jo Baumann, auch an dich ein dickes Dankeschön. Dankeschön. Und natürlich könnt ihr uns auch abonnieren. Danke an unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer, Abonnenten, Abonnentinnen in ARD Sounds, bei Spotify und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Einfach anklicken und jeden Mittwoch bekommt ihr dann eine neue Folge vom Plus-Minus-Podcast. Wir machen Strich drunter, wir gucken auf Plus, wir machen Strich drunter, wir gucken auf Minus. Vor allen Dingen gucken wir auf Wirtschaft, und zwar auf die Wirtschaft, die wirklich in eurem Alltag ankommt und euch weiterbringt. Macht's gut, bis nächste Woche. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Es ist ja nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten bei diesen ganzen politischen Debatten. Und es ist ja auch dieses Jahr besonders viel politisch los. Der Wahlkreis Ost liefert euch alle 14 Tage immer freitags interessante und überraschende Einblicke in die Bundespolitik und zeigt darüber hinaus, wie der Osten tickt. Findet ihr bei ARD Sounds. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes.